ist eine aufregende Sache. Jedes Mal, wenn hier Taufgottesdienst ist, bin ich aufgeregt als alle Täuflinge. Ist mein Mikro eingeschaltet? Okay, ich kriege Rückmeldung, also hört ihr mich? Ich höre mich auch, gut. Ist gut, sich zu hören. So noch wichtiger, ihn zu hören. Und das geht sogar ohne Mikro. Das Thema heute, Wiederholung. Wiederholung ist ja ein nicht ganz wertneutrales Wort in unserem Land. Wiederholer sind nicht unbedingt die höchst angesehensten Menschen in unserer Bevölkerung. Jemand, der zu oft wiederholt hat, hat einen gewissen Makel an sich. Was, du bist zweimal sitzen geblieben? So nennt man ja einige Wiederholer. Also nicht gerade eine Auszeichnung, wenn dich jemand Wiederholer nennt. Wiederholen heißt ja oft für viele, ja, du hast es nicht verstanden, du hast es nicht kapiert, du bist vielleicht ein bisschen dumm. Ein Verlierertyp vielleicht. Aber gehört nicht Wiederholen zu den Leuten, die auch nach 20 Jahren in ihrem Beruf noch kompetent sind? Und da kann ich jetzt nahezu jeden Beruf nennen. Wer nicht Dinge wiederholt, sie auffrischt, sie sich wiederholt, der kommt in vielen Bereichen des Lebens nicht weiter. Wir treten auf der Stelle. Im Verlauf von ein paar Jahren oder gar einem ganzen Leben verliert jeder von uns Dinge auf dem Weg. Wir verlieren Wissen, wir verlieren Erkenntnisse manchmal sogar, wir verlieren Beziehungen, wir verlieren Einstellungen, die vielleicht gut und richtig waren, oder Vertrauen. Wir verlieren Erfolge, wir verlieren vielleicht Träume oder wir verlieren unsere Unschuld in vielen Bereichen. Wir verlieren Prinzipien und Werte. Manch einer verliert seinen Ehepartner oder die Beziehung zu seinen Kindern oder einen Freund. Es ist wirklich Schwäche und Torheit, auf seinem Weg ein Stück zurückzugehen, um das wieder zu holen, was man verloren hat. Und nicht alles ist verloren, einiges ist auch gestohlen worden. Vielleicht vom Leben, vielleicht von anderen Menschen, vielleicht vom Teufel. Im Lukas 15, Im Lukas 15, Vers 4 bis 7 heißt es, wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist es im Himmel. Die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Wir sehen hier in Lukas 15 eine Beschreibung eines Teiles des Königreichs. Jesus erzählt uns von seinem Vater, er beschreibt ihn und er beschreibt sich selbst damit als den großen Hirten, den guten Hirten. Und er erzählt uns von einer Feierkultur, die im orientalischen Bereich bis heute recht stark ist, bei uns eher schwach. Ja, bitte, hat das Schaf wiedergefunden, soll dankbar sein. Nee, die machten eine Party. Die wertschätzten das so stark, und das wurde auch in der Kultur, im Verständnis der ganzen Kultur verstanden. Man lud ein dazu, man machte ein Essen, man hatte Fun zusammen, weil man dankbar war. Es war wieder da. Und wir wissen ja, ein verlorenes Schaf, das weiß jeder, der eine Herde hat oder der Tiere hält, um sie zu vermehren. Das ist ja nicht nur ein Schaf. Das Schaf, was verloren ist, ist gleichzeitig all die Nachkommen dieses Schafes, auf Jahre oder Jahrzehnte gesehen. Letztendlich spricht man von einer Herde, die verloren geht, wenn ein Schaf verloren geht. Das wussten die Leute damals. Wir müssen uns daran erinnern, weil wir nicht in dieser landwirtschaftlichen Gesellschaft mehr leben. Wir könnten heute sagen Zins und Zinseszins, wobei das nicht mal so stark ist. Denn so einen Zinseszins wie bei einer Herde bekommst du selten. Heute sowieso nicht. Höchstens mit Hochrisikoanlagen. Aber ein Schaf, das war sicher, das würde sich vermehren. Es würde sich nicht nur verdoppeln in 20 Jahren. Du hättest aus diesem Schaf in 20 Jahren eine Herde von, was weiß ich, 30, 50, 100 Tieren. Das war ein Wert. Und das feierte man. Hey, das Schaf ist wieder da. Gott sei Dank. Man schlachtete auch nicht so leicht mal ein Tier. Das war ein Tier zu schlachten. Das heißt, ich zerstöre eine Herde, wisst ihr? Ein Tier zu opfern, damals Gott zu opfern. Das war nicht nur, ja, das Schaf ist halt mal geopfert oder die Ziege. Das war eine Herde und das wussten die Leute. Das war richtig was wert. Ich kenne was von einem Pastor, der hat seine ganze Rentenversicherung aufgelöst, um in ein Gemeindegebäude zu stecken, weil Gott ihm das gesagt hat. Das muss sich so ähnlich angefühlt haben. Das ist alles weg. All das, was er angelegt hat und was daraus die nächsten 20 Jahre noch geworden wäre, war investiert, weil Gott was gesagt hat. Es war ein Opfer. Es war nicht nur eine Spende. Glaubt ihr? Opfer tun weh. Opfer spürt man. Und dieses eine Schaf wurde wiedergefunden. Wisst ihr, es ist eine Sache, etwas zu verlieren, aber eine ganz andere Sache ist es, verloren zu gehen. Denn das hat jetzt einen sehr viel persönlicheren Aspekt. Verloren zu gehen. Wir hatten mal einen Gemeindeausflug, wo die Gemeinde noch sehr klein war. Wir haben eine Fähre gemietet. So ein größeres Personenschiff auf der Lahn. Lahnarche hieß das Ding tatsächlich, glaube ich sogar. Und wir fuhren damit so runkel runter, weiß nicht, wie weit wir waren. Und ein paar von uns gingen ins Wasser und wir schwammen ein bisschen. Aber die Arche fuhr weiter. Und alle waren wieder an Bord, nur ich nicht. Ich schwamm inzwischen gefühlte 2 Kilometer Abstand zur Arche. Und ich bekam Panik, weil ich merkte, mir ging langsam aber sicher die Kraft aus. Und die Ufer rechts und links, die waren alle recht hoch und da konntest du nicht einfach so ran. Und die waren auch weit weg, es war eine sehr breite Stelle der Lahn. Ich dachte, Mist, ich bin hier gerade verloren. Keiner hat es mitbekommen, die feierten alle auf ihrem Schiff. Und ich war da hinten irgendwo im Wasser und planschte und rechnete schon mit meinem Tod. Ich dachte, wer kriegt jetzt das und wie wird das sein? Wer wird mich beerdigen? Fragen, ne? Ich war verloren. Gott sei Dank, irgendwann merkte es jemand und die fuhren langsamer. Und ich hatte dann so eine Einholmöglichkeit des Schiffes. Aber verloren zu gehen, ist eine üble Sache. Ich weiß, mein mittlerer, Rafa, ist uns mal verloren gegangen. In einem großen Kaufhaus. Da war er, was denn, 4? Irgendwie so rum. Und er war weg. Der ist einfach am Hinterausgang des Kaufhauses wieder raus und war schon anderswo unterwegs. Und wir suchten ihn überall. Er war verloren. Und er hat das gespürt. Er ist dann nicht viel weitergegangen. Er ist dann irgendwo stehen geblieben und irgendjemand hat ihn dann angesprochen, bist du alleine? Ja, Mama, Papa, Mama, da. Und dann ist er wieder Richtung und wir haben ihn dann wiedergefunden. Oh, wir waren so froh, dass du so ein Vierchen hin verlierst. Mei. Gott ist gut. Kennt ihr den Film von Tom Hanks oder mit Tom Hanks, Cast Away? Verschollen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Da spielte Tom Hanks einen Paketboten, der bei einem, ich glaube UPS war es, FedEx, amerikanische Postfirma. Und der stürzte ab und kam auf eine Insel, einsame Insel, so Robinson Crusoe-mäßig mit so vielen seiner Pakete kam er da an. Und er war so richtig, richtig verloren, der einzige Überlebende. Und er war Mutterseelen alleine, mehr als 4 Jahre auf dieser Insel. Das ist ein Film, Studie über, was macht man, wenn man einsam 4 Jahre auf einer Insel ist mit vielen Paketen. Bis auf eins hatte sie alle ausgepackt. Und hat dann da irgendwas mit anfangen können mit all den Paketen. Aber er wollte ja ein treuer Zusteller sein. Das eine hat er dann tatsächlich nachher noch ausgeliefert, wo er dann gerettet wurde. Wisst ihr, Gott selbst spricht die ganze Bibel hindurch darüber, wie er jemanden verloren hat. Die ganze Bibel. Er ist traurig. Er leidet über den Verlust. Es ist nicht so, wie wir das manchmal so Zahlen mir, ja gut, es sind noch ein paar Leute, die sind keine Christen und naja, es ist halt die Zahl X oder Y. Das ist nicht, wie Gott denkt oder jemals dachte. Für Gott zählt immer der Einzelne. Wenn Gott hier reinguckt, sieht er nicht, ah, da sitzen 100 Leute. Er sieht dich. Du sitzt hier. Du sitzt hier. Das ist, was er sieht. Können wir nicht nachvollziehen, weil wir sehen so nicht. Ich sehe jetzt hier viele Leute sitzen. Und ich habe Schwierigkeiten, mich jetzt nur auf einen zu konzentrieren, längere Zeit, weil es sind so viele da. Gott hat die Schwierigkeit nicht. Deswegen ist er der große Hirte und ich bin nur der Unterhirte. Richtig? Wir sind Unterhirten. Mehr schaffen wir nicht. Er ist der große Hirte. Er sieht alles. Und manchmal zeigt er uns Dinge, dass wir in unserem Hirtentum ein bisschen erfolgreicher sein können und Menschen Dinge sehen, die wir sonst nicht sehen würden. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf hängt nur an einer Stelle. Gott hat nicht nur ein Schaf verloren, sondern viele. Unendlich viele für uns. Für ihn viele einzelne Schafe. Vielleicht sitzt jemand hier heute und du sagst, eigentlich bin ich auch so ein Schaf. Ich weiß schon irgendwie, Gott gibt es und ich glaube es auch, aber ich folge ihm nicht wirklich nach. Er ist nicht mein Hirte. Weißt du, mir erzählte mal jemand eine Geschichte, der eine große Bibelschule leitete und da kam eine Studentin zu ihm und sagte, du bist mein Pastor. Wollte damit sagen, du bist mein Hirte, du bist mein Leiter. Und er sagte, nee, bin ich nicht. Doch, du bist mein Pastor, sagte diese junge Studentin, voller Begeisterung. Und er sagte, nein. Wie kannst du das sagen? Du bist mein Pastor, ich gucke auf dich. Nee, sagte er. Ich bin nicht dein Pastor, denn du gibst mir nichts zu leiten. Du triffst deine Entscheidung alle selbst. Hinterher informierst du mich vielleicht drüber. Du redest vorher nicht mit mir über irgendwas. Du gibst mir nicht die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf dein Leben. Dir einen Rat zu geben oder dich auch mal zu korrigieren. Das gibst du mir nicht. Solange dir gefällt, was ich sage, klar. Bist du happy und lobst mich, aber weißt du, was anderes kann ich dir gar nicht sagen. Du kämst nie. Du bist sehr autonom. Ich bin nicht dein Hirte. Weil die Schafe folgen ja dem Hirten. Du folgst nicht wirklich mir. Du genießt das, was ich dir mitgebe, aber letztendlich lebst du dein eigenes Leben. Vielleicht fühlst du dich in dieser Rolle. Denkst, ja, Gott ist schon wichtig irgendwie, aber solange er mir hilft, das zu tun, was ich will, ist gut. Aber wenn er was von mir will, wir haben ein Beispiel genannt. Hier unsere Fotografen hier, sag ich, hier ist eine schöne Kamera und das Modell. Das war ich auch mal kurz davor zu kaufen. Sag ich, da fiel mir ein, ich hatte das Geld weggelegt als Budget für das Jahr. Und dann sagte Gott mir, aber gib das Geld einem Freund, der gerade ein Bedürfnis hatte. Und dann habe ich es weggegeben, so habe ich die Kamera nie bekommen. Und das machst du nicht, wenn du deiner Agenda folgst statt seiner. Mir geht es nicht schlecht dadurch. Gott segnet mich in anderer Weise, keine Frage. Und wenn ich irgendwann so eine Kamera haben soll, dann kriege ich die auch. Aber das ist nicht wichtig. Ich habe eine gute Kamera, ich habe ein gutes Handy, immer eine gute Kamera dabei. Der Punkt ist, wessen Agenda folge ich nach? Ist er Chef? Oder jemand sagte mal, ist er Lenkrad oder Reservereifen? Gott, Reservereifen kommst nicht allzu weit, meine Erfahrung. Gott, Lenkrad ist nicht immer die Richtung, die du ausgesucht hättest, aber du kommst am Ziel an. Und das ist es, worum es geht in diesem Leben. Weil Gott hat die Beziehung zu vielen verloren, aber was wir oft übersehen, er hat sie immer noch im Blick. Auch wenn du hier sitzt oder wenn sie hier sitzen oder wenn du hier diese Predigt auf irgendeine andere Weise hörst, er weiß genau, wer du bist. Er hat dich nie aus dem Blick verlassen, egal, auch wenn du nie nach ihm gefragt hast. Seine Augen waren immer auf dich gerichtet und die Hoffnung war immer da, dass du irgendwann nach ihm fragen würdest. Manche fragen erst nach ihm, wenn die schwierigen Zeiten im Leben kommen. Einige erleben ihn schon in der Jugend und halten fest und erleben ein anderes Leben. Ein Täufling wird eine Geschichte nachher erzählen, die mich bewegt hat. Die haben ihn in der Jugend gefunden, sind dann aber ein Leben eigentlich ohne Gott gegangen und finden dann in der schwierigen Zeit des Lebens zurück. Und Gott ist da. Gott war immer da. Gott war immer da. Wir nehmen ihn nicht immer wahr, weil unsere Blicke oft ganz woanders hingerichtet sind. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich nenne sie die Geschichte vom Lamm. Das ist das kleine Lamm, das heranwächst. Obwohl der gute Hirte es durch seine Kindheit trug und mehr beschützte und bewahrte, als es das Lämmlein jemals wusste, beginnt es damit, seinen eigenen Willen über den seines Hirten zu stellen. Es ist auch umgeben von anderen Lämmern und Schafen, die das genauso machen und fühlt sich hierdurch bestätigt, seinen eigenen Weg weiterzugehen. Doch mit den Jahren merkt das Schaf, dass all die anderen, die es mit sich gerissen haben, viel mehr an sich selbst interessiert sind, als daran, ihm zu helfen oder für es da zu sein und es zu beschützen. Ja, selbst die, die es wirklich mögen, konnten ihm in entscheidenden Momenten nicht die Liebe und Bestätigung geben, die es sich so sehr wünschte. Dann irgendwann keimt eine Sehnsucht auf. Eine Sehnsucht nach dem einen, nach dem guten Hirten, an den noch verblassende Erinnerungen aus Kindheitstagen übrig geblieben sind. Wenn auch oft verzerrt durch religiöse oder humanistische Brillen, die man gelernt hat zu tragen. Doch es hat sich so lange im Kreis um sich selbst gedreht, dass es nicht einmal mehr die Richtung weiß, wo dieser gute Hirte zu finden ist. So sucht es angetrieben durch diese Leere, diesen Verlustschmerz im Herzen nach etwas, das diese auszufüllen vermag. Es begreift langsam, dass es nicht nur verloren ist, sondern selbst etwas so Wichtiges verloren hat. Die Sehnsucht wird zur Suche. Das Schaf findet andere Schafe, die begeistert über etwas sind. Esoterik nennen die es. Andere lehren, dass das Schaf im Mittelpunkt steht und sich alles um seine Bedürfnisse zu drehen hat. Doch nach einer Weile merkt das Schaf, dass sein eigenes Herz unerfüllt bleibt. Letztlich drehen sich alle anderen nur um sich selbst, um ihren Willen, ihre Träume, ihre Bedürfnisse. Es entdeckt so viele Möglichkeiten und Arten, seine Suche fortzusetzen. Philosophien, Religion, Wissen, Macht, Geld, Sex. Und tatsächlich, es erlebt in diesen Dingen interessante, ja manchmal regelrecht spektakuläre Erfahrungen. Doch so viel es auch ausprobiert, das Loch im Herzen ist immer noch da. Und der Schmerz. Es hat vieles gefunden und auch einiges herausgefunden. Doch die zentrale Frage bleibt unbeantwortet. Wo ist mein guter Hirte? Wo ist der, der mir als Einziger geben kann, was ich brauche? Aus dessen Beziehung alleine ich echtes Leben nehmen kann. Der gute Hirte geht durch seine Herde und zählt voller Freude seine Schafe. Doch eins fehlt. Vielleicht du. Du fehlst. Er weiß, dass die Schafe im Herdenverband viel sicherer sind. In seiner Koppel ist Schutz. Doch weiß er auch sehr gut, dass ein einzelnes Schaf hochgradig gefährdet ist. Er kennt alle die Gefahren da draußen und er kennt den großen Gegner. Den, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle alleinlaufenden Schafe zu rauben, zu ermorden und zu schlachten. Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. So sieht es dann aus. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Was macht der gute Hirte? Er geht und sucht das eine, das verlorene Schaf. Und er findet es. Er findet es immer. Die Frage ist nur, möchte es gefunden werden? Doch gefunden werden heißt noch nicht gerettet. Oh ja, er findet uns alle. Jederzeit, überall. Aber gerettet zu werden, bedarf unserer Kooperation. Versuch mal, ein Schaf zu retten, das nicht gerettet werden möchte. Das ist ein schwieriges Unterfangen, vielleicht unmöglich. Damit der gute Hirte das Schaf retten kann, bedarf es einiger Voraussetzungen. Zunächst ist es hilfreich, wenn das Schaf weiß, dass es verloren ist. Ich habe herausgefunden, dass die meisten Menschen unserer Zeit keine Ahnung davon haben, wie verloren sie wirklich sind. Sie spüren gewisse Verlorenheiten, klar. Sie spüren, dass das Leben einen anderen Verlauf nimmt, vor allem mit den Jahren. Sie fragen sich, warum bin ich hier? Ich wollte eigentlich vor 20 Jahren ganz woanders hin. Was ist passiert? Aber sich verloren zu fühlen, ist noch nicht immer das Endergebnis. Denn das bedarf ja der Erinnerung. Und ich sage bewusst der Erinnerung, weil ich glaube persönlich, dass jedes kleine Kind, das aufwächst, ob in christlichem Haushalt oder nicht, eine natürliche Gotteserwartung besitzt. Ein natürliches Selbstverständnis davon, dass Gott da ist. Das verlernen wir erst später, wenn wir anfangen, Wissen zu sammeln und wir überschätzen Wissen und unterschätzen Erkenntnis. Erkenntnis ist nicht Wissen. Erkenntnis ist ein Geschenk von Gott. Wissen kann ich mir aneignen, Erkenntnis nicht. Erkenntnis ist Offenbarung, ist etwas, was mir übernatürlich geschenkt wird. Das Zweite, was ein Schaf wissen muss, um gerettet zu werden, oder was dazugehört, ist, dass es gerettet werden will. Und hier haben wir wieder viele Hindernisse. Für die einen ist die Kirche das Hindernis. Oder andere halten sich mit alten Themen auf. Wie, ja, die haben ja die Kreuzzüge gemacht. Und echt, da ist übles Zeug passiert im Namen der Kirche. Und das hält einige Leute davon ab, zu vertrauen. Vielleicht haben sie auch gerade einen Pfarrer am Dorf, der nur seinen Job macht und nicht wirklich verbunden ist mit ihm. Auch das kann ein Hindernis sein. Oder du kennst jemanden, der ist Christ und der lebt aber schlimmer als der Teufel. Und du denkst dir, also, wenn das Christ sein soll, lass mal. Das sind oft die Hindernisse. Ich denke also, dann kann es keine echte Rettung geben. Manchmal ist das Bodenpersonal einfach ein schlechtes Vorbild. Weil wer vom Bodenpersonal hat nicht auch immer noch seine Kämpfe zu kämpfen? Wer ist perfekt, bräuchte man Jesus ja nicht mehr. Nicht perfekt wäre, könnten wir Jesus abschalten. So, hey, ich bin der Retter. Jede Sekte hat irgendwie so jemand, der das glaubt, versteht ihr? Wir sind nicht perfekt, keiner von uns. Wir sind so abhängig und so hilfsbedürftig wie ein kleines Baby. Wir vergessen das manchmal, weil wir ja groß geworden sind und in gewisser Weise erfolgreich vielleicht sind. Leute, lass dich vom Erfolg nie blenden. Du kannst 3 Doktortitel haben und 10 Millionen auf der Bank und bist so hilfsbedürftig wie ein kleines Baby. Und es kommt der Moment, verspreche ich dir, wo du genau weißt, dass ich recht habe. Ich wünsche dir nur, dass du es vorher erkennst, bevor solche Momente kommen. Weil dann ist Hilfe da, wenn diese Momente kommen. Dann bist du nicht alleine, wenn diese Momente kommen. Und dann kommst du anders raus aus diesem Moment. Manche sagen, ja, bei euch muss man nur hingehen in den Gottesdienst, lässt man sich beten und man ist geheilt. Es ist nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, preis sei Gott. Wir arbeiten daran. Arbeiten heißt, wir selbst versuchen, Gott näher zu kommen, damit mehr durch uns fließen kann. Aber die Wahrheit ist auch, Menschen, die übernatürlich Heilung empfangen, viele, viele davon, es gibt auch die Gabe der Heilung, ich weiß das, aber viele davon haben in ihrem Leben viele, viele, viele hundert und tausend Stunden investiert in ihre Beziehung mit Gott und daran, ihren Glauben aufzubauen für Bereiche, die sie noch gar nicht brauchen. Ich baue meinen Glauben für Heilung nahezu jeden Tag auf, indem ich in sein Wort schaue, indem ich Bibelstellen rezitiere, die damit zu tun haben, damit mein Glaube frisch und oben bleibt. Und wenn Krankheit kommt, kann die nicht so tief kommen, wie sie es sonst täte. Wisst ihr? Immunsysteme sehen anders aus von Christen, die hier einen gewissen Level halten, die jeden Tag in neuen Zungen beten zum Beispiel, die jeden Tag mit Gott sprechen, in der Bibel lesen. Das sind Kleinigkeiten, die aber ganz viel ausmachen im Leben. Und dann kommt irgendeine üble Krankheit und dann gehst du anders daraus als alle anderen, die diese Dinge nicht getan haben. Ich rede nicht von Werksgerechtigkeit, ich rede von Connection, von Verbindung mit dem Vater im Himmel. Diese Verbindung ist immer zweiseitig. Die hat mit mir zu tun und mit ihm. Seine Arme sind ausgestreckt, er ist permanent da. Ist kein Problem. Er ist nie das Problem. Ich bin das Problem. Weil ich habe ja so viele Dinge, die mir so wichtig sind. Und dann noch jeden Tag eine Stunde mit Gott verbringen, wo soll ich die Zeit noch hernehmen? Wenn du jemals einen tödlichen Gedanken hast, dann ist das die Spitze von allen. Der Preis ist sehr viel höher, als du ahnst, wenn es dir gut geht. Wenn ich gerettet werden will, dann fehlt noch der dritte Schritt. Vertraue ich dem Retter? Und das hat was damit zu tun, auch wieder mit den Vorbildern, die ich gesehen habe, die diesem Retter schon folgen, mit den anderen Schafen in einer Herde, in einer Koppel. Aber auch damit, wie mir Gott präsentiert wurde. Und hier gibt es grausame Bilder. Wenn wir uns Möglichkeiten anschauen, warum ein Schaf seine Verlorenheit nicht erkennt, fällt mir vor allen Dingen ein, es hat noch nicht viele der Gefahren erlebt. So wie der verlorene Sohn, als er weg ist mit all dem Reichtum von seinem Vater, hat er gedacht, ich brauche den Alten nie wieder. Ich komme klar, ich habe ja alles, was ich brauche. Ich habe Geld, ich habe Reichtum, ich bin jung. Ja, Pustekuchen. Als der Reichtum weg war, hat er gemerkt, das ist nicht die ganze Miete. Hier fehlt Entscheidendes. Es betrachtet sein Leben als ein großes Spiel, auch eine Gefahr. Es gibt Situationen, wo ich das sogar gut finde, zu sagen, hey, das ist auch ein Stück Spiel, unser Leben ist ein Stück Spiel, aber eins, das nach Gottes Regeln gespielt werden muss. Nicht nach den Regeln dieser Welt, denn dann verliere ich. Es hat sich an den niedrigen Standards seines Lebens gewöhnt. Das ist eine gefährliche Phase. Ja, das machen doch alle. Sex vor der Ehe. Klar schlafe ich mit meinem Freund. Machen doch alle. Schon bist du in der Falle. Ja, lügen doch. Wenn wir Steuer was Falsches angeben, Fahrgemeinschaft nicht angeben, oder das machen doch alle. Du hast es verpasst. Du hast voll daneben gehauen. Du bist schuldig. Und du wirst dafür bezahlen. 100% wirst du dafür bezahlen. Aber bisher ging es gut. Ja? Ich lebe lang genug, um gesehen zu haben, wie Leute ihre Schuld bezahlen mussten, früher oder später. Wir zahlen immer für alles. Alles, was wir hier entscheiden und tun, gute wie schlechte Dinge, wir ernten das. Niemand kann dich davor bewahren, außer einem. Christus selbst. Wenn wir bei ihm Vergebung bekommen, fließt Vergebung in alle Bereiche unseres Lebens. Und vieles bleibt uns erspart. Ich will nicht sagen alles, aber vieles der Ernten bleibt uns erspart, die wir sonst einfahren würden und die keiner braucht und keiner will. Die Werte der Bibel sind nach wie vor gültig. Sie sind die Werte und der Maßstab für jedes gesunde Leben. Jetzt wäre ein Ja, das stimmt ganz gut. Weil das sagst du jetzt zu dir, das ist deine Proklamation. Und die kann dir gerade nützen. Und es hat keine Hoffnung mehr. Auch das ist ein Grund, warum ein Schaf seine Verlorenheit nicht erkennt. Ich denke an einen jungen Mann. Wir haben am 6. Januar die Renate Bittner beerdigt, Gemeindemitglied, eine liebe Schwester, die recht unerwartet von uns ging. Am selben Nachmittag, wir hörten es damals nur, wurde ein 14-jähriger Junge beerdigt im selben Friedhof hier in Limburg. Wir wussten damals nicht, wer es war. Wir wissen jetzt, wer es war. Es ist ein junger Mann aus einer anderen Gemeinde hier in der Stadt, der sich selbst aufgehängt hat. Ich kenne die Hintergründe nicht und all das. Aber Fakt ist, hier hat jemand definitiv keine Hoffnung mehr gehabt. Niemand nimmt sich das Leben erst recht nicht in so einer Weise, wenn noch Hoffnung da ist. Hoffnungslosigkeit ist wie ein Gift. Wenn dich das einmal gepackt hat, weißt du genau, was es meint. Wir nennen das dann Depression und mit verschiedenen Auswirkungen. Aber Hoffnungslosigkeit ist wie Krebs. Es zerfrisst all deinen Mut, all deinen Glauben, all dein Vertrauen, alle Hoffnung, die vielleicht noch da war auf irgendwas Gutes, bis nichts mehr übrig ist. Welche Gründe kann es geben, warum ein Schaf nicht gerettet werden will? Es betrachtet den Freund, den Wolf als seinen Freund, weil er ihm ja was gibt. Er füttert es, er mästet es, nur mit den falschen Sachen. Oder es hat die Endlichkeit seines Lebens nicht realisiert. Es betrifft häufig jüngere Leute. Ab einem gewissen Alter erledigt sich das oft. Man sieht, es ist endlich. Dieses Leben ist definitiv endlich. Jemand sagte mal, Rentner ist der gefährlichste Beruf der Welt. Keiner überlebt ihn. Wir alle gehen. Ob wir in 10 Jahren noch alle hier sind? Gott weiß es. Oder es hat vergessen oder nie erfahren, wie gut der gute Hirte wirklich ist. Und das ist ein ganz großer Grund in unserem Land, warum Menschen Schafe sich nicht retten lassen wollen. Dieser Gott, ich habe kürzlich wieder mit jemandem diskutiert, wie kann Gott das zulassen, dass dieser junge Mann an Krebs leidet und stirbt wahrscheinlich? Wie kann es zulassen, dass die Katastrophe passiert, der Krieg, das Kindersterben? Die Antwort ist immer die gleiche. Gott lässt es niemals zu. Das ist ein falsches Weltbild, was dem diese Frage überhaupt möglich macht. Ich habe eine Predigt darüber gehalten vor 2 Jahren, ist im Internet. Die heißt, warum lässt Gott das zu? Lade sie dir runter, mir fehlt die Zeit, das jetzt hier auszubreiten, aber das Thema wird hier sehr intensiv behandelt. Aber glaubt mir so viel, Gott lässt es nicht zu. Es hat ganz andere Gründe und Ursachen. Die sind wichtig zu kennen, deswegen hört euch die Predigt an. Welche Gründe kann es geben, warum ein Schaf seinem Retter nicht vertraut? Es wurde so tief verletzt, dass es sich entschlossen hat, andere Schafe niemals wieder nahe an sein Herz kommen zu lassen und lehnt darum jegliche Herde ab. Leute, ich kenne Pastoren, die das gemacht haben. Die haben so viele Schafsbisse bekommen, dass sie sagen, nie wieder will ich mit Gemeinde irgendwas zu tun haben. Auch das passiert. Oh, Schafe können beißen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass dein Biss für jemanden ganz schön wehtun kann, der dich liebt? Vielleicht ein Zellleiter? Vielleicht deine Eltern? Es hat in seinem Leben von vermeintlichen Rettern Übles angetan bekommen und vertraut niemand mehr, der Autorität hat. Auch hier könnte ich Beispiele nennen. Ich vertraue dem Retter nicht mehr. Ich habe sein Bodenpersonal kennengelernt. Da gibt es viele Geschichten, viele traurige Geschichten. Ich sage nicht, dass die entschuldigen, Jesus nicht nachzufolgen. Ich versuche nur zu erklären, was manchmal die Gründe dafür sein können. Meine Frau würde jetzt sagen, bei diesem Grund, genau wie bei allen anderen, die es gibt, komm drüber, weg. Erwarte keine Perfektion von Menschen, niemals. Guck in den Spiegel und du solltest jede Illusion davon verlieren, dass Perfektion in Menschen existiert. Gesteh den Menschen ihre Schwächen und ihre Fehler zu. Wir alle leben mit Wunden, die wir selbst überhaupt nicht sehen. Andere sehen die Wunden oder noch schlimmer, andere sehen die Auswirkungen der Wunden, vielleicht unser Verhalten und wissen gar nicht warum. Ist es ein Grund, sie zu hassen, sie abzulehnen, sie zu verurteilen? Jesus sagt nein. Er sagt, du hast überhaupt kein Recht, jemanden zu verurteilen. Aber der hat mich missbraucht, der hat diesen, diesen. Du hast kein Recht, ihn zu verurteilen. Dein Recht ist es, Gott das abzugeben, zu vergeben und drüber wegzukommen. Und ich sage nicht, dass das leicht ist und ich sage auch nicht, dass das schnell geht. Ich sage nur, dass das es ist, was Jesus selbst uns rät. Vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube, er befiehlt es uns. Wow, kann ich nie. Ich bin schon 20 Jahre da und kann dem nur nicht vergeben. Du kannst, weil es eine Willensentscheidung ist. Gegen deine Gefühle zugegeben, ja, zugegeben. Die Gefühle werden dagegen auf die Barrikade gehen. Wie kannst du das erwarten? Pastor, du hast keine Ahnung, was mir passiert ist. Und ich habe wahrscheinlich alle Geschichten gehört, die man hören kann in den letzten fast 30 Jahren meines Dienstes. Ich weiß, was Menschen fähig sind zu tun. Aber ich weiß auch, dass Gottes Wort immer noch dasselbe sagt. Vergib, damit dir vergeben wird. So einfach ist es. Ganz einfach. Es wird oft kompliziert. Es ist einfach. Und es sagt nicht, vergib, wenn du die Gefühle dazu hast. Nee, die Gefühle folgen nach. Nicht immer sofort. Manchmal dauert es Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder länger. Das ist in Ordnung. Das ist gar keine Schande. Es gibt Dinge, da musste ich so oft vergeben und es aussprechen, mir selbst aussprechen, bis die Gefühle irgendwann nachkamen und ich konnte der Person so begegnen, als ob nie was gewesen wäre. Ja, das ist möglich. Und das ist das Ziel von Vergebung immer. Denn Jesus sagt, was richtest du einen fremden Knecht? Er steht und fällt seinem Herrn. Jesus sagt nicht, als ja alles, alles gut, vergib du mal schön, egal was war. Das sagt er nicht. Er wird mit der Sache umgehen, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Und er ist gerecht, verlass dich drauf. Wenn diese andere Person keine Buße tut, wird sie größere Probleme haben, als dass du ihr nicht vergibst. Wobei das nicht das Ziel ist, okay? Wir wünschen uns, dass wir alle die Umkehr finden. Wir haben sie gebraucht in vielen Bereichen und wenn andere sie brauchen, die an uns schuldig geworden sind, lasst uns das Vaterunser ernst nehmen. Herr, vergib uns. Wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist, was er will. Da steht und fällt vieles unserer Gebete mit. Das Schaf, ein anderer Grund, warum er dem Retter nicht vertraute, Es denkt so schlecht von sich, dass es nicht glauben kann, dass eine anständige Person wirklich etwas nur um seinetwillen tun würde. Oh, ich bin zu weit gegangen. Ja, das sind nur normale Punkte. Ich bin nichts wert. Minderwertigkeit, Verdammnis sind hier die vorherrschenden Gedanken. Ich bin es nicht wert, dass jemand sich um mich kümmert. Es sind oft Menschen, die sich um alle anderen kümmern, aber sich selbst völlig verloren haben. Das ist auch nicht das Ziel. Sonst würde Jesus nicht sagen, liebe Gott, dein Herr, mit allem, was du bist, und deinen Nächsten, wie wen? Wie dich selbst. Okay, und ich möchte nicht, dass Leute mich so lieben wie sich selbst, wenn sie sich selbst nicht lieben. Dann bitte hör auf, lieb mich nicht, wie du dich liebst. Tu mir das nicht an. Du gönnst dir nichts. Du hast überhaupt keine Gnade mit dir. Du bist immer unter Verdammnis. Nicht mit mir, bitte nicht. So, ja. Was wir sind, strahlen wir aus. Das kannst du nicht verhehlen. Jede Umgebung gibt das schon mit. Und dann, das Schaf denkt, die Hirten seien Typen, die sich ständig schlagen und piesacken oder sogar krank machen, um ihrem Gehorsam im Leiden zu prüfen. Das klassisch deutsche Gottesbild. Ja, Gott ist halt so. Er prüft dich mit dem Krebs, um dir etwas zu zeigen, Schwester. Trage ihn und stirb anständig. Ja, bitte, was ist denn, was wir hören? Da bin ich aufgewachsen mit dieser Theologie. Und die habe ich hunderte von Male gehört von Leuten, die mir das gesagt haben. Wie kannst du diesem Gott lieben, der mit seinen Kindern so barbarisch umgeht? Die Leute macht er krank, die macht er reich, die macht er arm, lässt er arm sterben. Wenn ich das alles Gott in die Füße schiebe, in die Schuhe schiebe, tut mir so weh. Ja, wieso sollte ich mich von ihm retten lassen? Dann bleibe ich lieber so, wie ich bin. Weil ein unberechenbarer Gott ist ja schlimmer als gar keiner. Ja? Heute schlägt er mich, morgen nimmt er mich auf den Schoß. Wenn du einen alkoholisierten Vater hattest, der könnte so sein. Heute knuddelt er mit dir und morgen haut er dir rechts und links eine Runde, weil er irgendwas an dir nicht mag. Und du hast keine Ahnung, was los ist. Viele haben dieses Bild von Gott. Und auf dem Schoß wollen sie nicht mehr. Das hat zu weh getan. Die Wunden sind noch da. Wo auch immer du die Wunden her hast, vergib. Vergib so lange, bis sie nicht mehr schmerzen. Und setz dich auf den Schoß von ihm. Er ist gut. Und seine Gnade wird ewiglich für alle, die ihn lieben. Das ist, was Gott über sich selbst in der Bibel mehrfach niedergeschrieben hat lassen. Unser dritter Punkt heute. Verloren, gefunden und jetzt gerettet. Die Bibel hat mehrere Worte für Rettung parat. Ich habe euch mal drei davon mitgebracht. Ihr seht, das Schaf muss schon ein bisschen mitmachen, ne? Dass es sich überhaupt anketten lässt. Ja. Hier ist ein Bild zu sehen, wo ein Schaf gerade eine steile Felswand hochgezogen wird von einem Retter. Das erste Wort ist Zoe. Und Zoe, Mädels, die haben den Namen, in Amerika gibt es den Namen häufig. Das bedeutet wörtlich eine vollständige Rettung. Schönes Wort. Kommt oft vor im Neuen Testament. Das zweite Wort ist das bekannteste sicherlich, Shalom. Shalom bedeutet, nichts fehlt und nichts ist kaputt. Ist bis heute der Gruß der Juden. Shalom. Ich weiß nicht, ob die immer genau wissen, was das bedeutet, aber wenn ich das weiß, sage ich das mit großer Dankbarkeit. Shalom. Nichts kaputt, nichts fehlt. Ich bin vollständig gesegnet von meinem Vater im Himmel. Shalom. Und das dritte Wort, was gerettet ausdrückt, ist Sozo. Das kennen einige hier durch unsere Seelsorge. Programm, Sozo, Bethel Sozo. Sozo bedeutet retten, freisetzen, ganz machen, wiederherstellen, heilen oder ganz sein und kommt 110 Mal im Neuen Testament vor, um Rettung auszudrücken. Wir denken immer nur an Rettung. Ja gut, ich bin von der Hölle gerettet und komme in den Himmel. Das ist cool, das ist das Wichtigste, das ist die Basis. Ja, die Hölle ist real, ja, der Himmel ist real, ja, die Rettung ist möglich. Aber all das andere an Rettung, was wir jeden Tag leben, solange wir in diesem Körper stecken, ist auch nicht zu unterschätzen. Das verschweigen uns manche Christen, manche kirchlichen Organisationen. Zumindest ist mir das so passiert. Ich habe das nicht gehört, dass Gott heute noch heilt, dass Gott heute überhaupt noch spricht, dass Gott mich bewahrt, ganz aktiv sogar. Ich könnte auch da einige Geschichten von meinem Leben erzählen, wo Gott mein Leben mehr als einmal gerettet und bewahrt hat. Ganz praktisch. wussten nicht, dass Engel tatsächlich so real sind, dass Gott die abstellt, um denen zu dienen, die an ihn glauben, die ihm folgen. Aktiv. Ich meine, das sind nicht Engelchen, kleine Puten mit Flügeln. Das sind Kampfengel. Die würden wahrscheinlich sich ducken müssen, um hier zu stehen. Wir haben hier eine Raumhöhe von fast 4 Meter. Das ist real. Das ist Teil der Rettung. Und das drückt so, so sehr, sehr klar aus. Es ist nicht nur die Rettung von der ewigen Verdammnis. Es ist die Rettung jeden Tag aufs Neue. Ich erlebe jeden Tag Rettung in meinem Leben. Jeden Tag. Oft von mir selbst. Von meinen Entscheidungen, von meinen Gefühlen, von meinen schrägen Sichtweisen, die ich manchmal noch entdecke. Da rettet er mich von. Indem er mir das zeigt, indem er mir Wege raus zeigt. Oder Beziehungen, die kaputt waren. Er rettet die, er stellt die wieder her. Er zeigt mir, was ich dabei zu tun habe. Und Dinge kommen in Ordnung, die ja, weltlich oder menschlich gesehen unreparierbar waren. So ist er, der Herr. Er rettet gerne. In vielen Situationen kann jemand nur gerettet werden, wenn er sich aktiv an seiner Rettung beteiligt. Ich muss antworten, wenn der Retter meinen Namen ruft. Und das tut er heute Morgen übrigens. Einige hören es längst. Er ruft dich. Er sagt, das ist der Grund, warum du eigentlich heute hier bist. Nicht die Taufe oder irgendwas sonst. Deswegen bist du hier. Das hier hast du zu hören und das Schaf steht für dich. Ich muss mithelfen, wenn er mich aus dem Gebüsch befreit. Ich kann nicht dann den Bock machen, wisst ihr, so nach hinten. Ich will nicht raus, ich bleib drin. Er wird dich nicht gegen deinen Willen retten. Niemals. Der freie Wille ist ihm das höchste Gut. Das hat er bei Adam und Eva im Paradies bereits bewiesen. Er hat zugelassen, dass sie von der Frucht aßen. Weil er wollte nie Sklaven. Er möchte Söhne und Töchter. Ich muss den Strick festhalten. Das ist mein Job, den er mir zuwirft. Und ehrlich, um was festzuhalten, richtig festzuhalten, was mich rauszieht, brauche ich beide Hände. In meinem Leben kamen immer wieder Momente, wo ich spürte, Gott wirft mir einen Strick zu, um mich aus irgendeiner echt üblen Situation rauszuholen. Und ich konnte nicht sagen, okay Gott, ich halte hier noch irgendwas anderes, was mir auch noch wichtig ist. Das hätte nicht funktioniert. Okay Gott, ich lasse alles los, ich vertraue dir jetzt hier. Und die Rettung kommt. Das bin ich ganz zu weit. Zweitens, um gerettet zu werden, brauche ich das biblische Bild von Gott. Und muss das völlig Unbibliche, was ich oft habe, ablegen. Vielleicht war es der Religionsunterricht, wo du dein erstes Gottesbild bekamst. Vielleicht schon vorher im Kindergarten oder später in der Schule. Vielleicht durch die Eltern oder durch die Kirche. Wenn du da ein Bild eines ungerechten, unberechenbaren Gottes mitbekommen hast, dann pflanzt sich das tief in dein Herz rein. Und du solltest es schnellstmöglich korrigieren. Indem du es gegen das reale Gottesbild austauschst, was die Bibel liefert. Er schlägt nicht heute und heilt morgen und ohne Grund. Er macht mich nicht reich und den anderen bettelarm, weil er Laune hat. Und drittens, ich muss den guten Hirten kennen. Jemand, der den guten Hirten in der Bibel gut kannte, war der König David, schon bevor er König wurde, als er ein Hirte war. Glaubt ihr, dass Hirten am besten verstehen? David war Hirte. Stell dir einen jungen Teenager vor, rothaarig, Sommersprossen, voller Ideen, voller Träume, der jüngste von vielen Geschwistern, vielen Brüdern. Und er durfte immer die Ziegen hüten, weil er war immer der Jüngste, die Größten, die waren schon teils in der Armee oder am Feld anderweitig beschäftigt. Und er war der Hirte. Er hat viel Zeit. Er hing ab. Und er kannte den Gott seines Vaters und des Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann lesen wir, was er so schrieb. Er hat einige der bemerkenswertesten Popsongs seiner Zeit verfasst. Er war in allen Charts. Er rockte die ganze Nation. Wirklich, ich übertreibe nicht. Genau so war es. Diese Popsongs nennen wir heute Psalmen. Und einige kennen sie nur mit so einem verklärten religiösen Betonungen und überhören dabei die Wahrheiten, die begeisternden Wahrheiten, die jemand an uns weitergibt, der den Hirten sehr gut kannte, der seine Persönlichkeit kannte, dem das so wichtig war, dass er über nichts anderes schrieb, als über diesen Hirten. Und ich möchte mit euch ein paar Verse lesen, die er geschrieben hat, aus seinem bekannten Psalm 91, Verse 14 bis 16. Der Herr spricht, ich wiederhole, David zitiert den großen Hirten an diesem Moment wörtlich. Man geht davon aus, dass es eine prophetliche Offenbarung war, die er bekommen hat während seiner Zeit mit Gott und die er genauso auch niederschrieb mit Ausrufezeichen und sagen, das ist jetzt eine persönliche Rede, nicht einfach nur Teil meines Liedes. Das ist jetzt ein Zitat. Ich zitiere jetzt Gott selbst. Und zwar zitiert er Folgendes. Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Ein achtfaches Ich will. Selbst bei der Ehe gibst du nur eins. Achtmal hat er zu uns gesagt, ich will. Ich will erretten, ich will beschützen. Ich habe es hier auch aufgeschrieben. Ja. Ich will antworten. Manche rechnen nicht mal damit. Ich will ihnen in der Not beistehen, aber es bleibt nicht dabei. Er will retten. Sie vor Feinden retten. Dich vor Feinden retten. Manche denken, oh, er ist nur bei mir in der Not. Das ist er, ja? Aber dein Ziel ist nie, mit dir nur zu weinen. Dein Ziel ist, dir das Seil runterzuschmeißen oder die Leiter runterzustellen und sagen, come on, ich bin hier, um dich zu retten. Ich bin nicht nur hier, um mit dir zu weinen. Manchmal bleiben wir zu sehr bei dem einen Part und vergessen den anderen. Hey, er will retten. Er ist ein Retter. Es ist Teil seiner Persönlichkeit. Er liebt es, zu retten. Zu Ehren zu bringen. Also es hört nicht mal damit auf, dass er dich aus der Grube rauszieht, nachdem er mit dir geweint hat. Er will dich zu Ehren bringen. Wisst ihr, was aus diesem kleinen Hirtenjungen geworden ist? Der größte König Israels. Selbst sein Sohn kam in manchem Bereich nicht daran. Und die Weisheit, die er hatte. Salomo war auch genial. Und er hatte in einigen Bereichen größere Weisheit, in anderen Bereichen nicht. Das sehen wir mit seinen Ehefrauen zum Beispiel. David wurde zu Ehren gebracht. Kann man so sagen, oder? Obwohl der Teufel versucht hat, ihm die Ehre immer wieder wegzunehmen, er ist immer wieder zurückgekehrt. Zur Ehre. Gott hat ihm Recht verschaffen vor seinen Feinden. Er hat ihm ein langes Leben geschenkt. Das wusste er schon als junger Bub. Ich weiß es auch. Ich habe mich so gefreut. Wir hatten jetzt Zellleitertreffen. Und während wir in der Anbetungszeit waren, sprach Gott zu mir ganz einfach so und sagt, übrigens am 15.11. beginnst du deine zweite Lebenshälfte. Boah, das hat mir gerade, ich werde 50, das hat mir gerade gefallen. Da dachte ich, okay, Gott, das ist ein cooler Gedanke, 100. Okay, I take it, ich nehme es, ist meins. Lass ich mir jetzt nicht mehr rauben. Ich meine, du musst nicht nachmachen, aber wenn Gott dir sowas sagt, ist schon cool. Wir müssen manchmal hinhören und bereit sein. Oft spricht er in Zeiten, wo wir Anbetungen machen oder eine Bibel gucken oder einfach über ihn nachdenken. Und das Letzte, er will uns seine Liebe zeigen. Er will das für sie erfahren. Und da gibt es den Weg der drei Schritte, der zum Schluss kommt. Nachdem wir diese drei Dinge genannt haben, fehlen noch drei Schritte, die wir zu gehen haben. Und die sind sehr einfach. Die möchte ich mit euch jetzt anschauen. Schritte 1. Seht das Schaf auf den Bahngleisen. Das muss Schritte tun, wisst ihr? Das muss Schritte tun. Wir stehen oft auf Bahngleisen und merken es gar nicht. Weil Schafe, entschuldigt bitte, wenn ich das so sage, vergib mir Schaf, sind in gewisser Weise sehr dumm. Ohne Hirten würden die nicht allzu weit kommen. Okay? Aber mit Hirten, perfekt. Ein Schaf ist abhängig von seinem Hirten. Es ist sonst so leichte Beute, es hat keine Verteidigungsmerkmale. So ein Schaf ist ja mäh, tot. Und mal ehrlich, ich erkenne mich immer wieder. in diesen Eigenschaften wieder. Ich bin auch nicht so intelligent, wie manche denken. Überschätzen mich alle. Ich weiß, das ist das Wichtige. Ich weiß das. Wie du mich siehst, ist deine. Ich weiß, wie ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und die sind viel früher, als viele von euch denken. Aber ich weiß eins, solange ich beim Hirten bin, er gibt mir das, was mir fehlt. Und ich komme da an, wo er mich hinhaben will. Und ich kann all das tun, was er mir zeigt, was ich tun soll, was ich nie könnte aus mir heraus. Sehr entspannend, das zu wissen. Du brauchst keine Show abziehen. Du musst niemand sein, der du nie bist und nie warst, nie sein wirst. Aber er ist fähig, wenn du ihn liebst, dich eine Stufe höher zu heben, als du je kommen würdest aus deiner eigenen Kraft. Gott lieben heißt, ihm gehorsam zu sein. Heißt, seinen Willen über meinen zu stellen. Vielleicht die schwierigste aller Aufgaben. Das heißt, das Wort Gottes als Lebensmaßstab anzunehmen und danach zu handeln, inklusive seiner Werte. Oh, das lässt sich anecken, furchtbar anecken, an vielen, vielen Kanten unserer Gesellschaft. Allein ein Satz wie Homosexualität ist nicht Gottes Willen, es ist Sünde und es ist krank. Wir lieben Homosexuelle, aber Homosexualität ist definitiv Sünde und falsch. Eine Ehe zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau ist Sünde und falsch. Vor der Ehe miteinander zu schlafen, ist Sünde und falsch. Zu betrügen, zu lügen, zu stehlen, egal wie schön du es verschleierst, ist Sünde und falsch. Es wird still. Es bedeutet auch, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Weil Gott zu lieben, heißt nicht religiös zu werden. Und jetzt 1000 Gesetze aufzustellen, ich darf nicht, ich muss, ich soll. Aus der Beziehung heraus wird vieles für dich sehr schnell und sehr klar. Wenn du deinen Ehepartner liebst, ich meine wirklich liebst, wirst du nicht jemanden brauchen, der dich davon überzeugt, es wäre gut, wenn du mit keinem anderen schläfst. Das braucht dir keiner sagen. Wenn das dir jemand sagen muss, bist du schon ein ganzes Stück von dem weg. Oder deine Triebe haben die Herrschaft übernommen statt deinem Geist. Es gibt viele Möglichkeiten dafür. Und es bedeutet, mit Gott über alles zu sprechen. Es ist sehr einfach. Gott zu lieben ist sehr einfach, aber es kostet dich alles. Dich zu lieben hat Gott auch alles gekostet. Deswegen steht das Kreuz hier. An solch einem Kreuz verblutete sein eigener Sohn, durch den alles geschaffen wurde, was wir auf der Erde haben. Aus einem einzigen Grund. Um die verlorenen Schafe zurückzuholen in die Herde. Die verlorenen Söhne und Töchter zurück ins Vaterhaus. Das war der einzige Grund. Er hat alles bezahlt, was möglich war. Das Zweite, was wir tun müssen, ist auf Gottes Namen zu vertrauen. Vertrauen bedeutet Glauben. Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Es bedeutet, mit der Güte und den Versprechen Gottes aus der Bibel zu rechnen. Gott hat gesagt, wenn ich zu ihm bete, meine Sünden bekenne, dann wird er mich sofort und unmittelbar und endgültig retten. Das lesen wir. Wir lesen im Johannes 3, Vers 16, dass es eine neue Geburt gibt für jeden Menschen, der ernsthaft Gott über sein Leben stellt und entscheidet, ihm nachzufolgen und Buße tut und Sünde vergeben bekommt. Jedem, sofort, augenblicklich. Gerettet zu werden ist kein Prozess, der Jahre brauchen muss. Es ist ein Prozess, der Sekunden dauern kann. Weil es geht nur darum, bin ich bereit, Gott zu lieben und auf Gottes Namen zu vertrauen, ist fast alles geschehen, was ich brauche. Denn er ist schnell. Er ist so schnell. Er rettet dich, ehe du dich versehen kannst, wenn du bereit bist, das anzunehmen. Sprüche 33, Vers 4 steht in meinem Ehering. Ja, da steht drin, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Da steht unsere Ehe drauf, da steht unser Leben, unsere Familie, alles steht da drauf. Was Gott zusagt, wo? In der Bibel. Das hält er gewiss. So ist er, der Herr. Und das Dritte ist vielleicht noch der leichteste von allen Teilen. Zu ihm zu rufen. Das bedeutet, mit Gott zu sprechen. Manchmal tatsächlich zu ihm zu schreien. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Ist nicht unbiblisch. Ist nicht skandalös, auch für den Deutschen nicht. Weißt, wir sind ja eher, wenn du in den afrikanischen Gottesdiensten bist, Leute. Da geht es anders ab als hier. Die würden mich 100-mal nicht unterbrechen, aber bestätigen mit ihren Rufen. Preach it, Pastor, yeah! Wir würden aufstehen, schreien, würden in der Gegend rumlaufen und sagen, ja, 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 ja. Ja, wirklich. Afrikaner. Amerikaner sind halb so schlimm. Die sind auch lebendig, da kommt auch was rüber. Und Deutsche, naja, Wir schauen uns das alles genau an. Wir nehmen unseren Intellekt und nehmen die Dinge schön ordentlich auseinander. Schauen, ist der Mann auch ordentlich angezogen. Was er sagt, sagt er es auch mit einer guten Dialektik, mit einer guten Aussprache. Strahlt eine gewisse Art von Bildung aus. Okay, wenn das alles stimmt, dann können wir schon mal wenigstens länger zuhören und müssen nicht sofort an unsere nächsten E-Mails denken, die wir noch schreiben müssen. Und ja, und wenn er mich dann wirklich fängt, so emotional, dann könnte es sein, dass mir sogar mal ein Nicken herausrutscht. Ich mache mich nicht lustig, ich bin Teil der Kultur, ich weiß, wie wir sind. Das ist nicht besser oder schlechter, manchmal ist es einfach nur ein bisschen stiller. Es bedeutet, zu ihm zu rufen, ihn vor allen anderen als Ratgeber zu fragen und darauf zu vertrauen, dass er dir durch andere Menschen weiterhilft. Ich fasse zusammen. Jeder Mensch, der nicht sein Leben bewusst Jesus Christus anvertraut hat, ist verloren. Und wenn er ein offenes, suchendes Herz hat, dann weiß er das selbst am besten. Zweitens, der gute Hirte ist fest entschlossen, das, was er verloren hat, wieder zu holen. Er ist ein Wiederholer. Gott wiederholt. Er holt die wieder, die er verloren hat. Ist das nicht gut? Bist du auch ein Wiederholer? Hey, ist gut, zu wiederholen. Wiederhole. Hol dir alles wieder, was der Feind dir in irgendeiner Weise geraubt hat, was du im Leben verloren hast. Hol es dir wieder. Und drittens, jeder, der aufrichtig zu Gott geht und von seinem falschen Weg umkehrt, wird von ihm gerettet. Die Psychologen haben herausgefunden, dass man etwas 7-mal hören muss, bis es Klick macht. 7-mal. Wow, das ist viel. Und die haben was anderes rausgefunden. Die 7 Regeln, es gibt auch eine 72-Regel, kennt ihr die? Alles, was du innerhalb von 72 Stunden, nachdem es Klick gemacht hat, damit anfängst, wird geschehen. Wenn die 3 Tage vorbei sind und du nichts begonnen hast zu tun, wird sehr wahrscheinlich auch nie wieder etwas aufgrund dieses Klicks geschehen. Deswegen ist es gut, wenn du dir gleich jetzt dein Handy rausholst und dir vielleicht eine Zeile als E-Mail schickst. Ich mache das immer gerne so. Ich schicke mir selbst E-Mails mit Dingen, die mir sehr wichtig sind. Vielleicht etwas, was du tun möchtest, was du ändern möchtest, wovon du Buße tun möchtest, was auch immer. Schreib dir eine Zeile. Habt ihr Handys dabei oder sowas? Schau mal, habt ihr Handys dabei? Hol die mal raus. Hey, das hat es noch nie gegeben. Ich weiß, hol die mal raus. Im Gottesdienst das Handy rausholen. Und jetzt nimm dir kurz eine Zeit, wenn ich weiterrede. Und schau mal, ist was da gewesen heute in der Predigt, was eine Aktion von dir erfordert, wo du spürst, das ist, was ich jetzt tun sollte, dann schick dir eine E-Mail und lösch das Ding nicht, bevor du angefangen hast, es zu tun. Das ist eine große Hilfe. Werde konkret. Lass mich nochmal zum Zugang reden während dieser Zeit. Lukas 11, Vers 10 sagt, Jesus sagt, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden, und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Das sind 3 wesentliche Elemente der Wiederholung. Bitten, suchen, anklopfen. Und ich möchte die Stelle nochmal zitieren, die ich eben ansprach. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Vielleicht hast du den Kontakt zum guten Hirten in deiner Kindheit oder in deinen Teenagerjahren verloren. Den meisten in unserem Land geht es so. So bist du verloren gegangen und hast dich damit abgefunden. Bis heute. Wiederholen ist ja nur was für Versager. Ich muss nach vorne gehen. Ich muss Neues entdecken. Ich muss erfolgreich sein. Das Leben stellt dir genug Aufgaben und Herausforderungen. Aber den größtmöglichen Erfolg auf diesem Planeten, der hat sich nie geändert. In tausenden von Jahren nicht. Es ist die Beziehung zum Schöpfer aufzunehmen und zu pflegen und ihm zu erlauben, mein Leben und meinen Charakter zu prägen und mich seinem Willen zu fügen, mich führen zu lassen von ihm. Bitte lasst uns zusammen aufstehen. Wenn du heute den Mut hast zur Wiederholung deiner Beziehung zu Gott, dann möchte ich gern mit dir beten. Und als echter Wiederholer, der das ernst meint, möchte ich dich bitten, mir ein Zeichen zu geben. Es reicht, eine Hand zu heben, der Stelle, wo du bist, sagen, ich bin das, ich möchte das. Ich möchte mir diese Beziehung mit Gott heute wiederholen. Ich sehe die Hand. Bitte die Hand heben, wenn du da bist, denn das bist du. Das ist deine Chance, heute ein Leben mit Gott anzufangen. Ich sehe die Hand, danke. Danke, ich sehe die Hand. Ist noch nicht zu spät, ich sehe die Hand. Vielleicht bist du hier und du hast das nötig, weil du hattest diese Beziehung mal, aber sie ist nicht mehr da. Du lebst längst mit leer gelaufenem Tank. Dann heb deine Hand und sag's Gott. Es ist nicht wichtig, dass ich das sehe, es ist wichtig, dass Gott es sieht. Und Gott schaut auch auf Äußerlichkeiten wie unseren Händen, weil wir drücken damit etwas aus. Und das sogar vor Menschen und sagen, hier bin ich. Es ist deine Zeit, nach Hause zu kehren, zur Herde. Ich meine nicht zu dieser Gemeinde, das hat gar nichts damit zu tun. Ob wir uns jemals wiedersehen, weiß ich nicht, aber zu Gottes Herde. Und Gott wird sie führen, wo auch immer ihr Platz ist. Ist noch jemand da? Ich möchte nicht vorschnell sein. Ist jemand da, der sagt, ich möchte heute den Start mit Gott machen? Ich möchte in dieser Herde Gottes gehen. Ich möchte Gott mit nach Hause nehmen von diesem Tag an. Und heb bitte die Hand. Dankeschön, ich sehe die Hand. Ich möchte, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Ein einfaches Gebet der Hingabe an Gott. Das aber genügt. Wenn all die Dinge da sind, die wir eben angesprochen haben, reicht es. Sprechen Sie mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld. Und ich bitte dich, vergib mir. Mach mich rein davon. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Von heute an bis zu meinem Lebensende. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Herr. Nimm Platz. Ich möchte die, die ihre Hand gehoben haben, einladen, nach dem Gottesdienst, wenn alles vorbei ist, stehen hier zwei, ihr zwei seid es, zwei liebe Freunde vom Neues Leben Team, die haben noch eine Kleinigkeit für jeden, der diese Entscheidung heute getroffen hat, als Geschenk und ein persönliches Gebet. Bitte verpassen Sie das nicht, nehmen Sie das mit. Gehen Sie nach dem Gottesdienst, stehen die beiden auch hier vorne, gehen Sie kurz mit denen in den Nebenraum, dauert nur ein paar Minuten und wir wollen Sie noch segnen auf diese Weise. Ehre sei Gott. Jetzt freue ich mich, das Mikro meiner Frau zu übergeben, die einleiten wird in das, was jetzt kommt, nämlich unsere Taufe. Wiederholung. Ehre sei Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.